Hallo ihr Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zu meinem Podcast Live Your Life with God, der Podcast. Frohe Ostern, ihr Lieben, wir haben es geschafft, die Fastenzeit ist vorbei und Jesus ist auferstanden und hat die Dunkelheit besiegt. Halleluja. Wir machen weiter mit dem Matthäusevangelium. Im letzten Podcast ging es ja um die Güte und Demütigkeit unseres Herrn. Und heute betrachten wir etwas genauer die Pharisäer. Es ist ein schwieriges Thema und ein bisschen negativ und ehrlich gesagt ein wenig unpassend, wenn es aktuell um die Osterbotschaft geht. Aber vielleicht auch eine Erinnerung daran, was es bedeutet, Jesus als den Sohn Gottes zu erkennen. Und das ist er. Aber vielleicht ist es auch eine Erinnerung daran, unser Herz nicht zu verhärten, sondern es immer mehr zu öffnen und immer mehr zu begreifen, wer Jesus wirklich ist. Und, was auch mega wichtig ist, weil wir eben viel über die Pharisäer sprechen, hier werden nicht alle Pharisäer über einen Kamm geschert. Es gab Pharisäer wie Nikodemus oder Josef von Arimathäa, die Jesus gefolgt sind, aber leider eben viele, die nicht erkannt haben. Weil es eine sehr lange Bibelstelle ist, habe ich sie drei geteilt. Erst kommen die Verse 1 bis 14, 15 bis 31 und 32 bis 50. Also sehr, sehr lang. Starten wir wie immer mit einem Gebet. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr Jesus, ich bitte dich um offene Herzen, dass wir immer mehr begreifen, wer du bist, dass wir dich immer besser verstehen und dass du jetzt wirklich diesen Moment nutzt, zu uns zu sprechen. Löse unsere verhärteten Herzen und ersetze diese verhärteten Herzen mit einem frohen und gebenden Herzen, dass wir immer mehr auf dich schauen, darauf, dass du der Sohn Gottes bist. Segne diesen Podcast, segne alle, die zuhören und schenke uns jeden Tag neu die Freude der Auferstehung und dass dein Tod am Kreuz der größte Liebesbeweis der Menschheit ist. Weil du lebst, Jesus, weil du auferstanden bist, weil du das Böse besiegt hast und uns gerettet hast. Danke, Herr. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. In jener Zeit ging Jesus am Sabbat durch die Kornfelder. Seine Jünger hatten Hunger. Sie rissen Ehren ab und aßen davon. Die Pharisäer sahen es und sagten zu ihm, »Sieh her, deine Jünger tun etwas, das am Sabbat verboten ist.« Da sagte er zu ihnen, »Habt ihr nicht gelesen, was David getan hat, als er und seine Begleiter hungrig waren? Wie er in das Haus Gottes ging und wie sie die Schaubrote aßen, die weder er noch seine Begleiter, sondern nur die Priester essen durften? Oder habt ihr nicht gelesen, dass am Sabbat die Priester am Tempel den Sabbat entweihen, ohne sich schuldig zu machen? Ich sage euch, hier ist Größeres als der Tempel. Wenn ihr begriffen hättet, was das heißt, Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer, dann hättet ihr nicht Unschuldige verurteilt, denn der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Von dort ging er weiter und kam in ihre Synagoge. Und siehe, dort saß ein Mann, dessen Hand verdorrt war. Sie fragten ihn, ist es am Sabbat erlaubt zu heilen? Sie suchten ihn nämlich anzuklagen. Er aber sprach zu ihnen, wer von euch, der ein einziges Schaf hat, wird es nicht packen und herausziehen, wenn es ihm am Sabbat in eine Grube fällt. Wie viel mehr ist ein Mensch als ein Schaf? Darum ist es am Sabbat erlaubt, Gutes zu tun. Dann sagte er zu dem Mann, streck deine Hand aus. Er streckte sie aus und die Hand wurde wieder hergestellt, gesund wie die andere. Die Pharisäer aber gingen hinaus und fassten den Beschluss, Jesus umzubringen. Nachdem ich diesen Abschnitt gelesen habe, habe ich mir die Frage gestellt, okay, wofür ist der Sabbat da? Warum hat Gott quasi den Sabbat eingeführt? Wenn wir eben auf die Schöpfungsgeschichte schauen, steht drin, dass eben Gott das Werk der Schöpfung vollendet hat und am siebten Tag ruhte. Wir sehen hier auch wieder diese Gesetzesstrenge der Pharisäer. Wie schlimm es doch sei, dass man eben auf die Felder gegangen ist und Ehren abgerissen hat. Aber Gott schuf den siebten Tag als einen Ruhetag. Und er schuf diesen Tag nicht, um uns zu bestrafen, sondern dass wir ruhen und uns bewusst werden, das ist der Tag des Herrn und man will diesen Tag des Herrn nutzen, um ihn zu besonders zu verherrlichen. Was wäre denn Gott für ein unempathischer Vater, wenn er die Jünger deswegen anklagt? Er will doch nicht, dass wir verhungern. Oder wenn wir eben dieses Beispiel mit David sehen, er braucht die Energie für den Kampf. Das ist auch sehr clever von Jesus, dass er gesagt hat, ja, habt ihr nicht im Gesetz gelesen, dass am Sabbat die Priester im Tempel den Sabbat entweihen, ohne sich schuldig zu machen, dass sie eben Gesetze brechen, aber selber vielleicht diese Intention des Sabbats nicht wirklich verinnerlicht haben, sondern einfach nur nach den Regeln gehen, dass man einfach nichts tun kann, keine Arbeit verrichtet. Und dieser Dienst im Tempel, der ist ja mit Arbeit verbunden, weil zum Beispiel die Opfer vorbereitet werden. Und mit diesem Statement, Barmherzigkeit will ich nicht Opfer, zeigt Jesus erneut, worauf es ihn ankommt. Er ist der Herr über den Sabbat und es zeigt seine göttliche Macht. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe die Frage für mich immer noch nicht beantwortet, wofür der Sabbat wirklich da ist oder was ich tun und was ich lassen sein sollte. Aber für mich war es wirklich eine grobe Orientierung zu sagen, okay, ich möchte an diesem Tag weniger tun und einfach mehr sein. Und wirklich mir bewusst werden, okay, es ist der Tag des Herrn und diesen Tag will ich besonders nutzen, um ihn zu verherrlichen. Und ich glaube, deswegen ist es auch einfach gut, sich zu sagen, okay, sonntags lerne ich nicht, sonntags arbeite ich eher weniger. Aber da ist es einfach wichtig, dass du für dich selber schaust, wie du Gott am besten verherrlichen kannst und was dir hilft, nicht in diesem ganzen Trubel verfangen zu sein, sondern einfach mal da zu sein und wirklich in dieser Präsenz Gottes zu sein und einfach darin zu baden. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber versteht ihr, was ich meine? Das klingt immer so blöd, wenn man sagt, ja, du musst sonntags in die Kirche gehen. Aber ich glaube, dass dieser Sonntagsgottesdienst eben besonders dieses Zeichen dafür ist. Heute gedenken wir erstens der Auferstehung Jesu. Wir feiern im Prinzip immer wieder Ostern. Und wir gedenken eben den Herrn als Schöpfer der Welt. Das Thema ist noch nicht abgeschlossen. Ist es am Sabbat erlaubt zu heilen? Weil es ja wieder Arbeit ist. Wir sehen aber erstmal hier, dass Jesus am Sabbat in die Synagoge gegangen ist. Und so ist es auch bei uns. Wir besuchen am Sonntag vor allem das Haus des Herrn. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, auch wenn Gott überall ist, macht es doch einen Unterschied, in der Kirche zu beten. Also ich kann mich in der Kirche mehr konzentrieren, weil man ist eben in dieser Umgebung. Man hat eben ein Kreuz vor sich oder den Altar. Man ist viel präsenter und weniger abgelenkt. Und dann kommt eben diese Frage, ist es am Sabbat erlaubt zu heilen? Weil heilen ja Arbeit ist. Und dieser Konter in Vers 11. Wer von euch dein einziges Schaf hat, wird es nicht packen und herausziehen, wenn es ihm am Sabbat in eine Grube fällt. So ein guter Konter. Also ich muss sagen, Jesus ist wirklich der Meister der Konter. Der kann so gut kontern. Also das muss man ihm einfach mal anrechnen. Aber es zeigt mal wieder, dass es wirklich darum geht, Gott zu verherrlichen. Und deswegen finde ich dieses Beispiel mit dem Schaf echt so passend. Und so geht es auch mit dieser Heilung. Ja, nur weil der Sabbat ein Ruhetag ist, heißt es doch nicht, dass wir anderen nicht helfen sollen. Stellt euch mal einfach vor, die Polizei oder der Rettungsdienst würde sonntags und feiertags nicht arbeiten. Das wäre ein Problem. Das wäre wirklich ein Problem. Deswegen ist es so wichtig, den Tag zu nutzen, um Gott zu verherrlichen und nicht alles direkt als Arbeit zu sehen. Ich gebe euch mal ein ganz blödes Beispiel. Ich habe letzte Woche Sonntag mein Zimmer aufgeräumt. Im Prinzip war es Arbeit. Aber mir tat es so gut, weil ich einfach meine lange Zeit in Stille verbracht habe. Ich habe wirklich nur mal alles sortiert. Ich habe in Stille verbracht, hatte dabei einfach die Möglichkeit, wirklich runterzukommen und mich einfach mal zu beruhigen und gleichzeitig mit Gott zu sprechen. Das ist echt eine Kunst, etwas zu erledigen, in Stille und dabei mit Gott zu sprechen. Das ist möglich und es klingt verrückt. Ich kann es nicht immer empfehlen, also ich will hier bloß keine Werbung machen, dass ihr jeden Sonntag aufräumt, aber manchmal hilft es doch echt, wenn es wirklich was, ja, eine leichtere Arbeit ist, blöd gesagt, was euch einfach hilft, zur Ruhe zu kommen und einfach mal aufzuräumen, also auch innerlich irgendwie, so geht es mir dann einfach, irgendwie hilft es mir dann auch so innerlich, mein Chaos zu sortieren und einfach dies in Stille zu verrichten und wirklich mit Gott zusammen. Und jetzt zurück zu dieser Heilung. Diese Kraft Gottes ist genial, nur ein kurzer Befehl und die Hand wurde gesund. Und am Ende lesen wir einfach, sie fassten den Beschluss, Jesus umzubringen. ist das nicht die Sünde? Ich glaube, dass eben dieses Handeln der Pharisäer wirklich gut darstellt, wie verhärtet deren Herz war und was es eben bedeutet, dass sie Jesus nicht erkannt haben. Es ist einfach so wichtig, nicht dieses verhärtete Herz zu haben. Gott immer wieder darum zu bitten, dass er sich dir offenbart als der, wer er wirklich ist. Ich finde es immer so eine gute Frage, die man Gott stellen kann. Herr, wie willst du mir heute begegnen? Wie willst du dich mir heute zeigen? Lesen wir weiter die Verse 15 bis 31. Als Jesus das erfuhr, ging er von dort weg. Viele folgten ihm nach und er heilte sie alle. Er gebot ihnen, dass sie nicht bekannt machen sollten, damit erfüllt werde, was durch den Propheten Jesaja gesagt worden ist. Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem ich Gefallen gefunden habe. Ich werde meinen Geist auf ihn legen, und er wird den Völkern das Recht verkünden. Er wird nicht streiten und nicht schreien, und man wird seine Stimme nicht auf den Straßen hören. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen, bis er dem Recht zum Sieg verholfen hat. Und auf seinen Namen werden die Völker ihre Hoffnung setzen. Dann brachte man zu ihm einen Besessenen, der blind und stumm war. Er heilte ihn, so dass der Stumme wieder reden und sehen konnte. Die Menge war fassungslos und sagte, ist dieser nicht der Sohn Davids? Als die Pharisäer das hörten, sagten sie, nur mit Hilfe von Beelzebul, dem Herrscher der Dämonen, treibt er die Dämonen aus. Doch Jesus wusste, was sie dachten und sagte zu ihnen, jedes Reich, das in sich gespalten ist, wird veröden und eine Stadt und eine Familie, die in sich gespalten ist, wird keinen Bestand haben. Wenn also der Satan den Satan austreibt, dann ist Satan in sich selbst gespalten. Wie kann sein Reich dann Bestand haben? Und wenn ich die Dämonen durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben dann eure Söhne sie aus? Deswegen werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber im Geist Gottes die Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Wie kann einer in das Haus des Starken eindringen und ihm den Hausrat rauben, wenn er nicht zuerst den Starken fesselt? Erst dann kann er sein Haus plündern. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Darum sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden. Aber die Lästerung gegen den Geist wird nicht vergeben werden. Auf diesen Beschluss der Pharisäer hin, Jesus umzubringen, ging er weg, weil seine Zeit noch nicht gekommen war. Er wollte seinen Dienst vollenden und weiter predigen. Aber wir sehen, dass es nicht nur Opposition gab, sondern auch viele Nachfolger. Viele folgten ihm nach. Und es ist so schön, wie er mit diesen Menschen umgeht. Er reagiert mit Barmherzigkeit, mit Mitgefühl und heilte sie alle. Alle! Er nahm sich für jeden Zeit und war nicht irgendwann genervt. Und so ist es auch jetzt. Wie oft denken wir, Gott sei überfordert und wir sollten ihn lieber in Ruhe lassen? Gott ist kein Mensch. Das ist wieder dieses Phänomen, was ich so oft in meinem eigenen Leben sehe, dass ich menschliche Eigenschaften auf ihn projiziere. Aber Gott ist anders. Du nervst ihn nicht. Du kannst immer zu ihm kommen. Immer, immer, immer. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Merkt ihr das? Und ich finde es einfach genial, wie eben in dieser Prophezeiung von Jesaja steht, er wird nicht streiten und nicht schreien. Er hätte sich gegen die Pläne der Pharisäer wehren können. Jesus ist Diener und Knecht. Das ist der Wahnsinn. Er ist der Sohn Gottes und gleichzeitig siehe mein Knecht, den ich erwählt habe. Es ist der Wahnsinn, wie Jesus sich wirklich klein macht. Und wie soll ich das sagen? Er läuft nicht mit erhobenen Hauptes durch die Stadt und ist so, ja, sieht mich an, ich bin der Sohn Gottes. Und es ist eben dieses gütige und demütige Herz, durch den der Geist Gottes wirkt. Und ich finde es auch so schön, wie eben steht, dass er den glimmenden Docht nicht auslöschen wird. Für mich war das so ein Zeichen für unsere Schwäche. Aber der Herr ist es, der uns neues Feuer gibt. Und als es dann um diese Diskussion geht, dass Jesus ja angeblich die Dämonen mit Hilfe der Dämonen austreibt, war ich echt verwirrt. Also, hä? Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es immer noch nicht. Ich meine, es macht doch keinen Sinn. Jesus hat doch ganz andere Intentionen als der Feind. Und wieso sollte Jesus das Böse austreiben mit jemandem, der böse ist und doch will, dass der Besessene besessen bleibt? Also, irgendwie, also mein Kopf ist überfordert bei dieser Stelle. Die Pharisäer glaubten eben nicht an Jesus als den Sohn Gottes und da schienen sie wohl eben keine andere Erklärung dafür zu haben, weil es doch nicht sein kann, dass ein normaler Mensch Dämonen austreibt. Und ich finde es eben gut, wie Jesus auch betont, dass eben der Feind Spaltung bringt, dass er raubt, dass er zerstreut. Verwirrung kommt oft vom Feind. Sehr, 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 sehr oft. Und Gott gibt wirklich Klarheit. Und ich finde es auch richtig krass, wo Jesus dann so am Ende sagt, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden, aber die Lästerung gegen den Geist wird nicht vergeben werden. Es ist eben diese Ablehnung Gottes, diese Ablehnung Jesu als Sohn Gottes. Und es gibt da nichts zwischen. Entweder man ist für ihn oder man ist gegen ihn. Wenn man nicht für ihn ist und Gott nicht bei sich haben will, öffnet man sich für die Sünde. Und diese Sünde ist Trennung von Gott. Und deswegen existiert die Hölle. Harter Brocken, wirklich harter Brocken. Aber Jesus tut diesen Dienst, um uns zu befreien. Er will diese Freiheit und das ist das, was der Feind nicht will. Und deswegen macht es einfach keinen Sinn, dass Jesus mit Hilfe der Dämonen austreibt. Es ist sehr verwirrend. Also ich hoffe, ihr seid jetzt nicht noch verwirrter durch mein Gelaber, aber ich glaube, das ist echt mal eine gute Anregung, wirklich zu begreifen, dass Gott für uns ist und dass Gott unsere Freiheit will. Weil wir doch so oft denken, dass Gott uns bestrafen will, dass Gott ein Spielverderber ist. Nein, er will unsere Freiheit, weil er uns so sehr liebt. Letzter Abschnitt, Verse 32 bis 50. Auch wer ein Wort gegen den Menschensohn sagt, dem wird vergeben werden. Wer aber etwas gegen den Heiligen Geist sagt, dem wird nicht vergeben. Weder in dieser noch in der zukünftigen Welt. Entweder der Baum ist gut, dann sind auch seine Früchte gut. Oder der Baum ist schlecht, dann sind auch seine Früchte schlecht. An der Frucht also erkennt man den Baum. Ihr Schlangenbrot, wie könnt ihr Gutes reden, wenn ihr böse seid? Denn wovon das Herz überfließt, davon spricht der Mund. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz Gutes hervor. Und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz Böses hervor. Ich sage euch aber, über jedes unnütze Wort, das die Menschen reden, werden sie am Tag des Gerichts Rechenschaft ablegen müssen. Denn aufgrund deiner Worte wirst du freigesprochen und aufgrund deiner Worte wirst du verurteilt werden. Darauf wandten sich einige Schriftgelehrte und Pharisäer an ihn. Meister, wir möchten von dir ein Zeichen sehen. Er antwortete ihnen, diese böse und treulose Generation fordert ein Zeichen, aber es wird ihr kein Zeichen gegeben werden, außer das Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird auch der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Die Männer von Ninive werden beim Gericht mit dieser Generation auftreten und sie verurteilen, denn sie kamen von Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören, und siehe, hier ist mehr als Salomo. Wenn ein unreiner Geist aus einem Menschen ausfährt, durchwandert er wasserlose Gegenden, um eine Ruhestätte zu suchen, findet aber keine. Dann sagt er, ich will in mein Haus zurückkehren, das ich verlassen habe. Und er kommt und findet es leer, sauber und ungeschmückt. Dann geht er und nimmt 7 andere Geister mit sich, die noch schlimmer sind als er selbst. Sie ziehen dort ein und lassen sich nieder. Und die letzten Dinge jenes Menschen werden schlimmer sein als die ersten. Dieser bösen Generation wird es genauso gehen. Als Jesus noch mit den Leuten redete, siehe da, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen und wollten mit ihm sprechen. Da sagte jemand zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir sprechen. Dem, der ihm das gesagt hatte, erwiderte er, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte die Hand über seine Jünger aus und sagte, siehe, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines himmlischen Vaters tut, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Wer ein Wort gegen den Menschensohn sagt, dem wird vergeben werden. Wer aber etwas gegen den Heiligen Geist sagt, dem wird nicht vergeben werden. Jesus? Wieso? Ich meine, diese Dreifaltigkeit ist doch Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und es ist ein Gott in 3 Personen. Also ich erkläre es mir einfach damit, dass der Heilige Geist wirklich für diese Wahrheit Gottes steht. Und wenn man diese einfach ablehnt, entfernt man sich selber von Gott. Jesus sagt, wie wichtig es ist, einen guten Baum für gute Früchte zu haben. Denn gute Früchte entstehen nur bei guten, starken Wurzeln. Bei Wurzeln, die in Gott gefestigt sind. Wenn wir wirklich unsere Identität darauf aufbauen, dass wir Kinder Gottes sind, so haben wir wirklich ein festes Fundament. Und ich finde diesen Punkt richtig gut, denn wovon das Herz überfließt, davon spricht der Mund. Wie steht es um unser Herz? Denn was wir in unserem Herzen empfinden, wird an unseren Worten, Gedanken und Taten sichtbar. Es ist immer wieder gut, den Blick aufs Herz zu richten und zu schauen, was für Emotionen, was für Gefühle und wie es einfach unserem Herzen geht. Unser Herz ist dann quasi eben die Wurzel und wenn eben unser Herz gefüllt ist mit Frieden, mit Freude, mit Sanftmut, mit diesen Früchten des Heiligen Geistes, dann werden eben auch diese Worte, Gedanken und Taten darauf aufbauen. Und so ist es eben mit dem Baum, der gute, starke Wurzeln hat und gute Früchte bringt. Und Jesus nennt die Pharisäer Schlangenbrut. Hui. Denn er spricht eben dieses Böse im Herzen der Pharisäer an und kritisiert auch mal wieder dieses Scheinheilige, wenn das Herz doch so böse und verhärtet ist. Wenn unser Herz mit Verbitterung, mit Wut, mit Neid gefüllt ist, dann wird es auch ausgesprochen werden. Jesus in unser Herz zu lassen, ist wirklich essentiell, dass auch wirklich der Heilige Geist durch uns sprechen kann. Und ich finde das so ein schönes Gebet. Jesus, bilde unser Herz nach deinem Herzen. Es ist so kurz, aber so ein kraftvolles Gebet. Als die Pharisäer und Schriftgelehrten eben um ein Zeichen bitten, merkt man wirklich diese Enttäuschung Jesu. Geht es nicht uns so oft, dass wir so kraftvolle Erfahrungen in unserem Leben hatten, aber immer noch nicht glauben, dass es Gott wirklich gibt und dass Gott wirklich gut ist und wir immer wieder ein Zeichen sehen wollen? Ich glaube, da will Jesus uns wirklich einladen, dass wir vertrauen und wissen, dass Gott da ist, dass Gott gut ist, auch wenn es eben eine Phase gibt, wo man eben im Gebet nichts spürt, wo man wirklich das Gefühl hat, man geht durch eine Wüste. Er kritisiert auch eben diese Blindheit. Hey, ihr habt doch genug gesehen und ihr versteht es immer noch nicht. Und der Verweis auf Jona, der 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches verbracht hat, das kündigt seinen Tod und seine Auferstehung an. Und ich finde es auch richtig schön, dass er eben diese Geschichte erwähnt, weil die Stadt Ninive, also quasi die Stadt, wo der Prophet Jona hingegangen ist und sagen, hey, wenn ihr euch nicht bekehrt, wird diese Stadt Schutt und Asche sein, das nutzt Jesus, um zu sagen, hey, schaut mal, was damals passiert ist. Der Prophet Jona ist gekommen und hat gesagt, hey, wenn ihr euch nicht ändert, werdet ihr zugrunde gehen. Und die Stadt hat sich radikal verändert, weil auf einmal der Blick auf unseren Gott war. Und das ist auch einfach mega wichtig für uns, dran zu denken, hey, wenn wir unseren Blick nicht auf Gott richten, werden wir irgendwann so in diesen Sorgen und in dieser Traurigkeit, in dieser Negativität, in diesem Egoismus total versinken und untergehen. Die Verse 43 bis 45 sind, glaube ich, sehr beängstigend, wenn man die das erste Mal liest. Oh, okay, cool, ich bin jetzt von einem unreinen Geist befreit worden, aber die kommen jetzt in 7-facher Menge zurück. Ja, mega. Jesus, danke. Was mache ich jetzt? Es klingt sehr hoffnungslos, aber es ist so wichtig zu wissen, dass eben wir keine Angst haben brauchen. Wenn dieser Geist weg ist, dieser böse Geist, ist es so wichtig, den Geist Gottes zu bitten, einzutreten. Weil das ist eben der massive Unterschied. Gott kommt nicht einfach. Du musst Gott wirklich einladen. Gott ist ein Gentleman und klopft an und fragt, darf ich reinkommen? Der Feind, der macht das nicht. Das heißt, du musst Gott wirklich bitten. Und ich glaube, das ist auch so wichtig, wenn man irgendwie beichten war, die Lossprechen erhalten hat, auch wirklich zu sagen, okay, die Sünde wurde mir vergeben, aber jetzt brauche ich wirklich diese Fülle Gottes. Und mit diesem Geist Gottes erfüllt zu sein, verhindert diese Leere und dann ist da kein Platz mehr für den Feind. Es ist auch eine Erinnerung daran, dass mal eine Dämonenaustreibung nicht reicht. Das Böse kommt immer wieder, Versuchungen werden immer wieder kommen. Deswegen müssen wir jeden Tag neu dem Bösen wieder sagen und unseren Glauben an Gott bekennen. Wie wir es in der Tauferneuerung in der Osternacht gemacht haben. Und ihr Lieben, bitte, 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 habt keine Angst. Wenn ihr Gott mit ins Boot holt, passiert nichts. Ich muss mal einmal diesen Vers googeln, der ist aus dem Korintherbrief, der ist, mit dem ist alles gesagt. Wenn euch mal diese Angst überfällt, denkt bitte an den 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 13. Noch ist keine Versuchung über euch gekommen, die den Menschen überfordert. Gott ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kraft hinaus versucht werdet. Er wird euch in der Versuchung einen Ausweg schaffen, sodass ihr sie bestehen könnt. Deswegen, habt keine Angst zu fallen. Denn Gott wird euch helfen, immer wieder neu aufzustehen. Gott vergibt dir immer wieder, deswegen ist er gestorben. Und sagt immer wieder, Feind, du hast hier keinen Platz, geh raus. Manchmal muss man einfach wirklich solche Ansagen machen, geh raus. Ich bin Kind Gottes, du hast hier keinen Platz. Das hilft. Aber er ist hartnäckig und ihr seid auch hartnäckig, weil ihr habt Gott an eurer Seite. Und Gott hat gewonnen. Gott ist größer und mächtiger als alles andere. Deswegen, wie gesegnet sind wir einfach, dass wir Gott wirklich auf unserer Seite haben. Du musst ihn nur einladen, du musst es wollen. Aber wenn du sagst, Gott, ich brauche dich, dann kommt er. Und wie er kommt und wie er sich freut. Was ist seine größte Sehnsucht, dir nahe zu sein? Es ist seine größte Sehnsucht, dass es dir gut geht. Und dass du wirklich dich am Herrn erfreuen kannst, dass du das Leben in Fülle lebst, dass du für deine Mitmenschen da bist und dass du nicht unter dieser Last leidest. Gott will, dass du das Leben genießt. Wirklich, er hat das Paradies geschaffen. Und deswegen, Gott ist keine Spaßbremse. Gott will, dass wir Spaß haben, dass wir Freude haben. Also wenn ihr wirklich glaubt, Christentum wäre, dass wir immer die ganze Zeit in der Kirche hocken und beten und trauriges Gesicht machen müssen, wie schlecht wir sind und dass wir nur sündige Menschen sind, dann habt ihr das Christentum nicht verstanden. Ja, das Christentum ist ein Kampf. Gläubig, den Alltag mit Gott zu gehen, ist schwierig, glaub mir. Mir geht es so oft so, dass ich morgens aufstehe und mir denke, nö, ich habe keinen Bock zu beten, ich gehe jetzt erstmal ins Handy. Ach nee, boah, nee, schon wieder beten und oh. Es ist so trocken und oh, ich habe heute die Lesung schon wieder nicht verstanden. Also, wirklich. Es ist nicht leicht. Aber es ist wirklich eine Hilfe, den Glauben nicht allein zu leben und Gott immer wieder ins Boot zu holen und sagen, Gott, ich brauche dich. Ist es nicht voll schön, jeden Morgen aufzustehen und sagen, Gott, ich brauche dich. Gott, ohne dich bin ich nichts. Und da finde ich auch eben diesen Abschluss des 12. Kapitels richtig gut, dass wir Familie sind, dass wir wirklich Familie von Jesus sind. Die Bedeutung der Taufe ist ja, dass wir dadurch Kinder Gottes werden und Gott über uns spricht, dass wir sein geliebtes Kind sind. Und das ist eben diese Bedeutung. Wer den Vater im Himmel gehorcht, so wie Jesus es als sein Sohn tut, der ist für Jesus Bruder und Schwester und Mutter. Und es ist auch eben der Punkt. Gott ist unser Vater. Es ist eine Vaterbeziehung. Gott ist so ein liebevoller Vater. Er weiß, was uns gut tut und er unterstützt uns auf unserem Weg. Er freut sich für uns, er feuert uns an und hat immer offene Arme, wenn wir verletzt, traurig und wütend sind. Das ist Gott. Das ist unser Gott. Gott ist aber auch einer, der uns herausfordert, der uns in den Hintern tritt, aber mit so einer liebevollen Art, dass es uns einfach so gut tut. Also es ist nicht so ein Papi, der einfach alles durchgehen lässt, sondern es ist einer, der wirklich das Beste für uns will und uns herausfordert und uns ermutigt. Das ist Gott. Wir können uns so glücklich schätzen, diesen Gott zu kennen, diesen Gott in unserem Leben zu erfahren und Gott wirklich Vater nennen zu dürfen. Das ist verrückt. Ach, jetzt bin ich richtig platt. Oh, ich bin schon bei Minute 41. Oh Gott, ich habe jetzt wirklich 41 Minuten lang Monolog gehalten. Wie schaffe ich das, ganz ehrlich? Das war ein hartes Evangelium, oder? Ich bin ja keine Theologin und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ein paar Fragezeichen habe ich immer noch. Aber ja, ich frage mich immer noch Sachen und verstehe Jesus manchmal einfach nicht. Ihr müsst mich einfach mal erleben, wenn ich bete. Also manchmal bete ich wirklich so und denke so, Gott, was willst du von mir? Gott, ist das dein Ernst? Also wenn es einfach etwas gibt, was ich nicht verstehe oder hey Gott, was willst du mir denn jetzt schon wieder damit sagen? Also, mir geht es oft so, dass ich einfach Fragezeichen habe und Gott nicht verstehe. Und das ist okay und gut, aber lasst euch nicht davon abbringen, sondern setzt euch wirklich damit auseinander. Ich glaube, es ist echt eine Frage, die man Gott immer wieder stellen sollte. Gott, was ist dein Wille? Und Gott will dich auch daran teilhaben lassen. Deswegen, ich hoffe sehr, dass diese Folge euch einfach geholfen hat, Gott wirklich besser zu verstehen und auch euch einfach bewusst zu werden, dass manchmal die Worte Jesu sehr hart klingen und sind, aber da so eine liebevolle Intention hintersteckt und der auch einfach uns davor bewahren will, blind zu werden, verhärtet zu werden. Und in diesem Sinne danke ich euch ganz herzlich fürs Zuhören, wünsche euch noch eine gute Woche und denkt dran, live your life with God, Jesus liebt dich. Tschüss und bis zum nächsten Mal.